Ja, ich lade uns Erwachsene ein, jetzt die Bibeln aufzuschlagen und den Text, den ich eben erwähnt habe, auch gemeinsam zu lesen. Er steht in Matthäus 5, dort in Vers 13. Matthäus 5, Vers 13. Ein bekannter Text, aber wir lesen mal, um auch genau zu sehen, was dort steht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist nichts zu nichts mehr Nütze, als dass man es hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Salz. Kinder haben es schon ausprobiert, ich habe hier ein bisschen mitgebracht. Wer möchte schon auf Salz verzichten? Ohne Salz schmeckt alles fade. Jesus gebraucht dieses Bild vom Salz für seine Jünger und für uns als seine Nachfolger. Was will Jesus mit diesem Bild ausdrücken? Und darüber möchte ich mit euch heute Vormittag nachdenken. Um das Bild besser zu verstehen, brauchen wir ein paar Informationen und Fakten über Salz. Die Salzgewinnung ist von den meisten Zivilisationen des Altertums bezeugt. Es ist anzunehmen, dass Speisesalz schon früh einen Platz in der Kultur der Menschen hatte. Schon von den Sumerern und den Babyloniern wird berichtet, dass sie Salze zur Konservierung von Lebensmitteln nutzten. Salz war begehrt und in bestimmten Regionen rar. Durch den Handel mit Speisesalz wurden viele Städte zu reichen Metropolen. Eine haben wir eben schon gehört, Salzburg. Aber auch Lüneburg zum Beispiel war primärer Salzlieferant der Hanse und dadurch wohlhabend und einflussreich. Wie wertvoll Speisesalz war, ergibt sich auch aus der Bezeichnung weißes Gold. Und auch das Wort Salär entstammt aus der Zahlung von Lohn oder Sold in Form von Salz. Zur Zeit Jesu war im Nahen Osten das Tote Meer ein reicher Salzlieferant. Durch die tiefe Lage, ca. 400 Meter unter dem Meeresspiegel und die große Hitze, ist die Verdunstung so stark, dass das Salz, also das Wasser, zu 25% mit verschiedenen Salzen angereichert ist, sodass kein Fisch darin leben kann. Und an den Rändern des Toten Meeres kondensiert das Wasser und ließ das weiße Salz zurück. Die Menschen haben das dort in der Umgebung noch unterstützt, indem sie flache Teiche gegraben oder eingelegt haben und dadurch wurde die Wasserverdunstung beschleunigt und das weiße Salz konnte gewonnen werden. Wozu brauchen wir Salz heute? Die Kinder haben es schon gesagt, zum Würzen. Es gibt Geschmack. Stellt euch ein Brot ohne Salz vor. Ohne Salz ist es fast nicht essbar. Salz ist das Hauptwürzmittel für unsere Speisen. Aber wir können auch zu viel würzen. Unser Geschmack hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Wir nehmen 10-mal mehr Salz und 100-mal mehr Zucker zu uns als unsere Großeltern vor 100 Jahren. Wozu brauchen wir Salz noch? Eben habe ich es erwähnt. Wir brauchen es zum Konservieren. Einlegen in Salz war neben trockenen Räuchern und Einlegen in Öl und Essig eine bekannte Konservierungsmethode der Zeit Jesu. Und gerade das war damals die Hauptfunktion des Salzes. In der heißen Gegend dort im Nahen Osten gab es nicht viel andere Möglichkeiten der Konservierung. Heute haben wir einen Kühlschrank, den gab es damals noch nicht. Und Salz ist auch ein lebensnotwendiges Mineral. Ohne Salz ist unser Körper nicht lebensfähig. Natriumchlorid, so heißt es die chemische Formel, ist in gelöster Form, spielt eine wichtige Rolle für den Wasserhaushalt, für das Nervensystem, für die Verdauung und den Knochenaufbau. Im Körper eines erwachsenen Menschen ist ca. 150 bis 300 Gramm Speisesalz und wir benötigen täglich 1 bis 3 Gramm zum Ausgleich des Verlustes durch Schweiß und Ausscheidung. Ja, wozu verwenden wir uns, wir heute noch die modernen Menschen des Salz? Was meint ihr? Genau. Wir streuen es auf die Straße, weil wir so viel davon haben. Genau. Zum Auftauen. In unserer modernen Welt ist Salz im Überfluss vorhanden und wir nehmen es zum Enteisen unserer Straßen und Wege, damit wir auch im Winter bei Schnee und Eis sicher darauf fahren können. Soweit die Informationen, die uns helfen sollen, das Bild, was Jesus hier vom Salz gebraucht, besser zu verstehen. Der Zusammenhang, in dem Jesus diese Aussage macht, ihr seid das Salz der Erde, in Matthäus 5, ist die Bergpredigt, am Anfang der Bergpredigt. Und er steht unmittelbar nach den Seligpreisungen, in denen es um die geistliche Haltung seiner Nachfolger geht. Und Jesus gebraucht dieses Bild vom Salz auch im geistlichen Sinne. Wenn Jesus uns also als Salz der Erde bezeichnet, meint er damit geistliche Eigenschaften, die mit den Eigenschaften des Salzes vergleichbar sind. Sehen wir uns die einmal näher an. Und ich will dabei zunächst nur auf den ersten Satz von Vers 13 eingehen, also die positiven geistlichen Eigenschaften von Salz. Die Verlust der Salzeigenschaften werden wir uns dann etwas später anschauen. Also wie wir gesehen haben, ist die erste Eigenschaft des Salzes seine Würze. Wie können wir geistliche Würze für die Erde und vor allem für die Menschen auf dieser Erde sein? Um eine geistliche Würze zu sein, müssen wir anders sein als der Rest. Was ist damit gemeint? Lasst mich das an einem Beispiel verdeutlichen. Früher habe ich selber Brot gebacken. Das war in meiner Familie Aufgabe der Männer. Leider ist es mir einmal dabei passiert, dass ich das Salz vergessen habe. Es war ein leckeres Brot, es hat gut geduftet, aber egal, was ich da auch drauf getan habe, welchen Aufstrich, es war fast nicht essbar. Das, was fehlte, war Salz. Und ich konnte es durch nichts anderes ersetzen. Wenn ich also ein Brot schmackhaft machen will, brauche ich nicht mehr Mehl, auch nicht mehr Sauerteig, Hefe oder Wasser. Ich muss Salz nehmen, das anders ist als alle anderen Zutaten. Und dieses Anderssein meint Jesus, wenn er zum Beispiel in Johannes 17, Vers 16 sagt, Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Oder in Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Um geistliche Würze zu sein, müssen wir anders sein als die Welt um uns herum, in die uns Jesus gesandt hat. Das führt uns zu der Frage, was soll denn anders sein? Worin soll der Unterschied zu der Welt um uns herum bestehen? In dem Zusammenhang, in den Jesus dieses Wort stellt, wie gesagt, geht es um geistliche Eigenschaften, unseren Charakter. Und die vielleicht beste Zusammenfassung oder Zusammenstellung geistlicher Charaktereigenschaften ist in Galater 5, Vers 22 beschrieben. Dort heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Eigenschaften eines wahren Nachfolgers Jesu Christi machen also den Unterschied zu dieser Welt aus. Und an erster Stelle steht die selbstlose Liebe. Nun mag jemand einwenden, es gibt in dieser Welt auch Menschen mit diesen guten Eigenschaften, die keine Christen sind. Das ist richtig. Und ich will die Eigenschaften von Menschen anderen Glaubens oder anderer Weltanschauung auch gar nicht abwerten oder beurteilen. Zudem versagen wir Christen in den sogenannten christlichen Tugenden nur allzu oft. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Aber was macht den Unterschied aus? Der Unterschied liegt in einem, in dem Ursprung der Kraft für diese geistlichen Eigenschaften. Woher bekommt das Salz seine Kraft? Im Text in Galater 5, Vers 22 hat darauf schon eine Antwort gegeben. Es ist der Heilige Geist. Diese geistlichen Charaktereigenschaften sind eine Frucht des Heiligen Geistes. Aus uns selber heraus können wir sie nicht hervorbringen. Wir brauchen dazu eine Beziehung und eine Verbindung zu Gott, unserem Vater. Und Gott schickt seinen Heiligen Geist, der dann in uns wirkt. Und dadurch wird unser Charakter geformt und wir werden Jesus immer ähnlicher. Und diese Verbundenheit erreichen wir nur, indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und im Gebet mit ihm in Beziehung treten. Der zweite Unterschied ist, dass uns Gott als Salz in diese Welt gesandt hat, um eine Aufgabe zu erfüllen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und sollen die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus verkündigen. Und das beinhaltet auch die Botschaft von der baldigen Wiederkunft und die dreifache Engelsbotschaft. Besonders deutlich kommt das in dem Text in 1. Korinther 1, Vers 18 zum Ausdruck. Und das wollen wir mal zusammen lesen. 1. Korinther 1, Vers 18. Das ist mein Tauftext. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und diese Kraft aus dem Wort vom Kreuz macht den Unterschied aus. Wir sind nicht von dieser Welt, die das Wort vom Kreuz als Torheit erachtet. Wir sind aber mit dieser göttlichen Kraft in diese Welt gesandt. Salz zu sein, das heißt die geistlichen Eigenschaften, allen voran die Liebe zu entwickeln und Botschafter für Christus zu sein. Kommen wir zu einer weiteren Eigenschaft des Salzes. Auf die Dosis kommt es an. Wir haben schon gesehen, was passiert, wenn wir kein Salz nehmen. Es schmeckt fade. Wir können aber auch zu viel Salz nehmen. Dann ist das Essen versalzen. Mir ist das mal passiert. Wie wir vorhin gesehen haben, kann man das auch leicht mit Zucker verwechseln. Und als ich als Orchestermusiker damals in Frankfurt gearbeitet habe, hatte ich dort auch eine Wohnung. Und ich war Anfang 20 und neben meinem Vollzeitberuf als Musiker musste ich auch noch mein Studium bewältigen und so hatte ich nicht viel Zeit fürs Kochen. Und als Junggeselle damals war ich froh, dass meine Mutter mir was vorgekocht hat und ich hatte das in der Tiefkühltruhe und konnte das dann auch immer mir zubereiten und auftauen. Mein Lieblingsgericht ist eine Süßspeise, und zwar Zwetschgenknödel. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Das sind Knödel mit Zwetschgen drin, außen herum, und das wird mit Semmelbrösel und Zucker zubereitet. Und eines Abends, nach getaner Arbeit, dachte ich, das ist in der Gefriertruhe, und das bereite ich mir jetzt zu. Gesagt, getan, hat wunderbar geduftet, ich habe Semmelbrösel genommen und Zucker drauf getan und wollte den ersten Bissen nehmen und habe mich so gefreut auf das Essen und er ist mir im Mund stecken geblieben. Was habe ich gemacht? Statt Zucker habe ich Salz genommen. Mein Lieblingsessen. Ungenießbar. Zu viel Salz ist nicht nur ungenießbar, sondern kann auch, wie wir alle wissen, gesundheitsschädlich sein. Übertragen wir das auf die geistliche Ebene. Dann heißt das, zu wenig oder gar keine Liebe macht das Leben ungenießbar. Zu wenig oder gar keine Verkündigung des Evangeliums lässt Menschen ohne Hoffnung sterben. Aber gibt es ein zu viel? Kann ich zu viel Liebe geben oder zu viel Evangeliumsverkündigung? Vorhin habe ich das Beispiel vom Brotbacken berichtet. Wenn wir uns die Menge der Zutaten anschauen, die nötig sind, um ein schmackhaftes Brot zu backen, benötigen wir im Verhältnis zu dem Mehl und dem Wasser nur eine kleine Menge Salz. Das wäre schon zu viel fast. Es reichen ein paar Gramm Salz, um ein Brot von mehreren Gramm, 100 Gramm, zu würzen. Es reicht also wenig Salz, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Genauso haben 12 Apostel und ca. 500 Jünger damals ausgereicht, vor 2000 Jahren, um das Evangelium in die damals bekannte Welt von damals ca. 300 Millionen Menschen zu tragen. Es gibt nicht ein zu viel an Liebe, es gibt aber zu viele liebe Christen auf einen Haufen. So wie hier dieser Klumpen. Ein Haufen. Und die bleiben zusammen und lassen sich nicht in die Welt senden. Und dann schmoren wir in unserem eigenen Saft. Salz in der Welt zu sein, heißt hinauszugehen, sich von Jesus gebrauchen zu lassen und nicht auf einem Haufen zusammen zu bleiben. Wir brauchen kleinere Einheiten, kleinere Gruppen, die sich als Missionskreise in ihrer Umgebung in die Welt senden lassen, um als Salz zu wirken. Dann können wir Beziehungen, Freundschaften zu anderen Menschen aufbauen. In einem großen Salzhaufen geht das nicht. Und noch eine weitere Eigenschaft des Salzes. Je feiner das Salz ist, desto besser und schneller löst es sich auf und je eher wird der Geschmack bemerkbar. Und jetzt komme ich zu der Eigenschaft, die wichtig ist auch beim Salz. Damit Salz wirken kann, muss es sich auflösen. Salz kann nicht bleiben, wie es ist, es muss sich hingeben. Übertragen wir das wieder. Liebe wird erst wirksam, wenn ich sie verschenke. Liebe kann ich nicht besitzen, nach dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Ich kann Liebe nur geben oder bekommen. Damit unser geistliches Salz wirken kann, müssen wir unsere geistlichen Eigenschaften ausüben und unsere geistlichen Gaben einsetzen. Wenn ich sie für mich behalte, sind sie wertlos. Interessant ist dabei eine Eigenschaft des Salzes, die es im reinen Wasser, also destilliertem Wasser, entfaltet. Und ich habe das kürzlich mit meinem Sohn mal ausprobiert im Physikunterricht. Reines Wasser leitet keinen Strom. Aber wenn ich Salz dazu gebe und es sich auflöst, beginnt Strom zu fließen. Und je mehr Salz ich hineingebe, desto mehr Strom fließt. In unser Bild übertragen, gibt dies zum einen die Kraft, die durch die Liebe Jesu in mein Leben hineinfließt, mich mit Gott zu verbinden. Zum anderen kann es auch die Liebesbeziehung untereinander zwischen den Menschen sein. Liebe ist eine Kraft, die nur wirkt, wenn sie sich auflöst, hingibt und zu dem anderen fließt. Liebe ist dynamisch. Ellen White hat dies in ihrem Buch Das bessere Leben auf Seite 33 so beschrieben. Das Salz muss unter die Masse gerührt werden, die es vor Verderbnis schützen soll. Es muss sie völlig durchdringen. So kann auch bei den Menschen das Evangelium nur dadurch seine rettende Kraft entfalten, dass es unter sie getragen wird. Die Liebe Christi drängt nach außen und packt an. Wohnt sie in uns, so wird sie auch auf andere überströmen. Wir müssen uns, bildlich gesprochen, so lange in deren Nähe stellen, bis ihre Herzen durch unsere selbstlose Teilnahme und Liebe erwärmt werden. Wir haben jetzt von der dynamischen Kraft des Salzes gesprochen. In der Dynamik steckt das Wort Dynamos, das Kraft bedeutet. Wir kennen das her vom Dynamo oder Dynamit. Also von der verändernden Kraft des Salzes. Und darin ist auch die lebensnotwendige Eigenschaft, die das Salz für unseren Körper hat, eingeschlossen, ebenso die auftauende Wirkung des Salzes in der immer kälter werdenden Welt um uns herum. Ich will jetzt noch auf eine Eigenschaft des Salzes eingehen, nämlich auf die bewahrende, konservierende Eigenschaft von Salz. Zur Zeit Jesu war Salz vor allem ein Konservierungsmittel. Salz schützte vor dem Verderben der Nahrung. Die Wirkung von Bakterien oder auch die Oxidation durch die Luft wird verhindert. Im Alten Testament wird auf diese Wirkung des Salzes eingegangen. Und es ist interessant, wenn man das mal liest, wo das Salz vorkommt, dass dem Salz eine bewahrende, lebenserhaltende, dauerverleihende Kraft zugeschrieben wird. Deshalb wurden damals Neugeborene mit Salz abgerieben. Das wird in Hesekiel 16, Vers 4 beschrieben. Keinem Opfer durfte Salz fehlen. 2. Mose 30, 35. Und damit sollte sichtbar gemacht werden, dass ein solches gesalzenes Opfer Leben vor Gott bewahrt und auch mit Gott verbindet. Das Opfersalz ist auch das Salz des Bundes, 4. Mose 18, Vers 19. Dadurch soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der Bund Gottes dauerhaft und fest ist. Und dahinter verbirgt sich ein im Vorderen Orient weit verbreiterter Gedanke, dass gemeinsam genossenes Salz in Verbindung mit Brot oder Ähnlichem feste Bindekraft hat. Das gilt dem Gast gegenüber, aber auch zum Beispiel einem Beamten des Königs, wie das in Esra 4, Vers 14 steht, der das Salz des Königshauses gegessen hat. Und ebenso bekräftigt Salz Verträge und bestätigt dessen Verbindlichkeit und Dauerhaftigkeit. So schloss Gott einen Salzbund mit Aaron und seinen Nachkommen, 4. Mose 18, Vers 19, und mit David und seinen Nachkommen, 2. Chroniker 13, Vers 5. Soweit vielleicht ein kleiner Blick in das Alte Testament und die Bedeutung des Salzes, die es dort hat. Und an diese bewahrende Kraft des Salzes hat auch Jesus in seinem Wort, jetzt im Neuen Testament, in Matthäus 5, Vers 13, gedacht. Es gibt zwei weitere Stellen im Neuen Testament, in denen von Salz die Rede ist. Eine steht in Markus 9, Vers 49 und 50. Und die wollen wir jetzt mal gemeinsam lesen. Markus 9, dort Vers 49 und 50. Dort heißt es: Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden und jedes Opfer wird mit Salz gesalzen. Haben wir eben im Alten Testament gehört, bezieht sich darauf. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fad wird, womit wird man es würzen? Habt Salz in euch selbst und habt Frieden untereinander. Wenn wir den Zusammenhang sehen, ab Vers 42, soll Salz hier dafür dienen, dass wir vor Verführung bewahrt werden. Das Bild der Verbindung mit Gott, dem Salzbund mit Gott, als Bewahrung vor Verführung, finde ich ein sehr schönes Bild. Gott gibt mir die Kraft der zerstörerischen Sünde, der Zersetzung durch Verfall und Verführung entgegenzutreten, indem ich einen Salzbund mit Gott schließe. Und ich denke, dass Jesus dieses Bewahren auch auf das Wort Gottes bezogen hat und seine Lehre, die er den Jüngern mitgeteilt hat. Und in Lukas 11, Vers 18 sagt er: Glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Und insofern sollen auch wir heute das Wort Gottes und die auf dieser Grundlage stehenden Lehren bewahren. Kommen wir aber jetzt zu dem zweiten Teil des Verses in Matthäus 5, Vers 13. Und den lesen wir jetzt nochmal zusammen. Matthäus 5, Vers 13 und diesmal den zweiten Teil. Wir haben ja mit dem ersten Teil begonnen. Ihr seid das Salz der Erde. Und jetzt heißt es der zweite Teil: Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Wie kann das gehen? Was meint Jesus mit dem Satz: Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Wie kann Salz fade werden? Physikalisch gesehen ist das nicht möglich. Jesus hat aber das Bild des Salzes vom Toten Meer vor Augen. Es enthielt neben Speisesalz, also Natriumchlorid, auch andere Bestandteile. So enthält das Salz vom Toten Meer über 50% Magnesiumchlorid und zu 15% Calciumchlorid, sowie noch Magnesia, Kalk und Pflanzenreste. Wurde dieses Salz nass, in der Tat, dann konnte es tatsächlich das eigentliche Salz, das Natriumchlorid, ausgewaschen werden und übrig blieb der unbrauchbare Rest. Auch hier müssen wir wieder die geistliche Dimension dieses Bildes verstehen. Und ich möchte nochmal Ellen White zu Wort kommen lassen. Im Leben Jesu, Seite 295, schreibt sie: Christen, die dies nur dem Namen nach sind, gleichen dem Salz, das seine Würze verloren hat. Sie haben keinen Einfluss zum Guten in der Welt. Sie sind dadurch, dass sie das Wesen Gottes verdrehen, schlimmer als die Ungläubigen. Und im Buch Das bessere Leben, Seite 34, schreibt sie: Die Zuhörer Jesu konnten auf den Wegen das weiße Salz glitzern sehen, das man dort hingeschüttet hatte, weil es kraftlos geworden und mithin nichts mehr wert war. Es versinnbildete trefflich die geistliche Verfassung der Pharisäer und die Wirkung ihrer Religion auf ihre Umwelt. Es stellt das Leben jedes Menschen dar, der von der Gnadenkraft Gottes verlassen, kalt geworden ist und Christus verloren hat. Christus spricht zu ihm: Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du über Lau bist und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien. Wo kein tatwirkender Gottesdienst, keine echte Liebe, keine wirkliche Erfahrung ist, da ist auch keine Kraft zu helfen, keine Verbindung mit dem Himmel, da spürt man nichts von dem Lebensodem Christi. Nur wenn wir uns dem Heiligen Geist als brauchbare Werkzeuge erweisen, durch die er der Welt die ihm Christus offenbarte Wahrheit mitteilen kann, gleichen wir dem Salz, das seine Kraft bewahrt hat und verwendungsfähig geblieben ist. Ich fasse zusammen. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus zu seinen Jüngern und zu uns als seine Nachfolger. Durch die Verbindung mit dem Heiligen Geist gibt Jesus allen seinen Nachfolgern Kraft, in dieser Welt zu wirken. Wie Salz im Brot oder in einer Suppe. Jesus sendet uns in die Welt zu den Menschen. Und deshalb sollen wir nicht von der Welt sein, wir sollen anders als die Welt sein, damit wir sie würzen können. Das heißt, wir sollen Jesu Liebe in sie hineintragen. Aber nicht nur hineintragen, diese Liebe soll auch wirken. Und das Salz muss sich auflösen. Wir müssen uns hingeben. Kürzlich habe ich in dem Buch Die Rüpelrepublik, warum wir so unsozial sind, gehört, das wurde von einem Journalisten, Jörg Schindler, geschrieben. Und er hat in diesem Buch die Tendenz einer immer unsozialeren, aggressiveren und gewaltbereiteren, egoistischen deutschen Gesellschaft beschrieben. Dies äußert sich laut Recherche von Jörg Schindler im Bus oder S-Bahn, in dem immer mehr Kontrolleure zusammengeschlagen werden, oder in der immer aggressiveren Fahrweise im Straßenverkehr oder im Amateurfußball, wo die Schiedsrichter Angst um ihr Leben haben müssen. Setzen wir hier einen Gegentrend. Gehen wir hinaus und schlagen nicht zurück, auch wenn andere uns provozieren. Antworten wir mit Liebe, auch wenn andere uns Aggressivität entgegensetzen. Üben wir aber auch Zivilcourage, wenn andere Menschen zu Unrecht angegriffen werden. Schauen wir nicht weg, sondern setzen wir uns ein. Tragen wir aber auch diese selbstlose Liebe in unsere Familien, in unsere Gemeinden hinein. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat und sich hingegeben hat. Wenn das wahr würde, wie schön wäre es da um unsere Ehen und Familien bestellt. Und diese sind der Kern einer jeden Gesellschaft. Lassen wir uns durch den Heiligen Geist verändern und Jesu Liebe in uns wirksam werden. Bleiben wir aber auch nicht als Salz auf einem Haufen zusammen. Je feiner das Salz ist, desto besser und schneller löst es sich auf. Nur eher wird der Geschmack bemerkbar. Bilden wir Kleingruppen, damit wir die Beziehung zu anderen Menschen aufbauen und pflegen können, ihnen die Liebe Jesu und sein Evangelium mitteilen können. Denn Jesus kommt bald und er möchte, dass möglichst viele Menschen dann mit ihm in den Himmel kommen können. Halten wir aber auch an der bewahrenden Kraft des Salzes fest. Jesus möchte uns vor Verführung bewahren, indem er mit uns einen starken Salzbund hält und schließt. Das macht er, indem er eine starke Verbindung mit uns eingegangen ist. Er ist selber Mensch geworden und für uns gestorben. Und er hat uns sein Wort gegeben, das wir bewahren und nach dem wir uns ausrichten sollen. Mit ihm, der in allem versucht wurde wie wir, doch ohne Sünde blieb, sollen wir verbunden bleiben durch das Halten seines Wortes und durch Gebet. Und das erfordert Ausdauer und vor allem Selbstbeherrschung. Lassen wir sie uns von Gott geben, damit wir davor bewahrt werden, fades Salz zu werden. Schließen möchte ich nochmal mit einem Zitat von Ellen White in ihrem Buch Das bessere Leben, Seite 35. Und dort fasst sie sehr schön zusammen, was das Salzsein bedeutet. Wenn Liebe das Herz ausfüllt, dann wird sie auf andere überströmen, ganz unabhängig davon, ob uns von der betreffenden Seite schon Gutes gekommen ist. Wir werden viel mehr Liebe geben, weil Liebe uns in all unserem Handeln treibt. Liebe gleicht die Persönlichkeit aus, verleiht Beherrschung der Triebkräfte, unterdrückt feindseliges Wesen und veredelt alle Neigungen. Solche Liebe reicht, soweit der Himmel ist. Wird diese Liebe im Herzen gepflegt, so versüßt sie das ganze Leben und schüttet ihren Segen über die ganze Umgebung aus. Sie und nichts anderes wird uns zum Salz der Erde machen. Amen.